Ja, auch von mir guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ich hier sein darf mit euch. Genau, wie Christoph schon erzählt hat, es geht heute weiter in unserer Predigtreihe, die ja eigentlich eine Frage ist. Die Frage ist, bereit für Weihnachten? Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade so aussieht, gefühlsmäßig. Bist du bereit für Weihnachten? Also ich persönlich bin mir nicht so sicher, ob ich bereit bin für Weihnachten. Man denkt ja immer als erstes an Geschenke besorgen und irgendwie tausend Dinge, die man organisieren muss, damit man ein sehr schönes Fest hat, wo alle sich vertragen, Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt reißt euch aber mal zusammen, damit es richtig schön wird. Das Einzige, worauf ich mich wirklich freue, muss ich sagen, in diesem Jahr mal 2 Wochen einfach abschalten. 2 Wochen Pause, die Welt da draußen sein lassen und sich nur in seinem eigenen kleinen Kosmos bewegen, in Ruhe und in Frieden. Und ich hoffe, dass das klappt. Ich werde euch dann vielleicht im kommenden Jahr berichten, ob das so war. Wenn wir mal auf dieses vergangene Jahr zurückschauen, dann stellt sich die Frage, was war das bitte für ein Jahr? Ist es nicht absolut abgefahren, was in diesem letzten Jahr los war? Bereit für Weihnachten, die grundsätzliche Frage, die wir uns in dieser Adventszeit stellen wollen. Und einer Teilfrage dazu wollen wir uns heute zuwenden. Bist du bereit für Frieden? Bist du bereit für Frieden? Vermutlich würdet ihr jetzt alle spontan direkt Ja sagen. Ja, klar bin ich bereit für Frieden. Was ist das für eine Frage? Doch was macht diesen Frieden eigentlich aus und was für eine Rolle spielst du, spiel ich dabei, spielt mein Herz dabei? Und ich habe mich gefragt, ja, wie gehe ich denn jetzt dieses Thema Frieden an? Ist ja irgendwie auch so ein bisschen so ein abstraktes Wort. Was meint das eigentlich? Und meine erste Intuition war, das Ganze irgendwie so politikwissenschaftlich mal für euch einzuordnen. Das ist meinem Studium geschuldet, das ist mein erster Gedanke. Also es folgt ein kurzer Vortrag zum Thema Friedens- und Konfliktforschung. Lehnt euch zurück, es geht los. Nein, Spaß. Ich verschone euch, wobei das sehr interessant ist. Also falls ihr mehr dazu wissen wollt, dann schicke ich euch ein paar interessante wissenschaftliche Texte dazu. Lest euch mal rein. Trotzdem ist es aber so, dass aus dieser Friedens- und Konfliktforschung, also aus diesem eigenen Forschungsfeld, da gibt es ein paar Teilaspekte, die trotzdem für uns interessant sein könnten und die sich eventuell auch so ein bisschen übertragen lassen. Also wenn ich das jetzt hier heute so ganz unimäßig angegangen wäre, hätte ich euch jetzt in Gruppen eingeteilt und dann hättet ihr mal ein bisschen diskutieren können, was ist eigentlich Frieden, und dann hätte ich euch allen so ein großes Blatt gegeben, hättet ihr ein bisschen was aufgeschrieben, am Ende hätten alle präsentiert, was ist uns so eingefallen, und dann hätte es eine schöne Diskussion gegeben. Machen wir jetzt nicht, aber wäre auch cool gewesen, oder nicht? Und ich denke, es wären viele interessante Aspekte, Gedanken, Ideen dabei rausgekommen. Was ist eigentlich Frieden? Wie kann Frieden hergestellt werden? Wie kann er auch gesichert werden? Was für Bedingungen müssen dafür erfüllt werden? Und wahrscheinlich wären wir uns auch darüber einig geworden, dass Frieden nicht nur die bloße Abwesenheit von Krieg ist. Frieden beinhaltet viel mehr. Also zu sagen, es wäre nur die Abwesenheit von Krieg, wäre viel zu eng gedacht. Man sollte eher von einem weiten Friedensbegriff ausgehen. Das heißt, neben der Abwesenheit von Krieg, was natürlich ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, bringt Frieden noch viel mehr Aspekte mit. Für manche gehört zu einem friedlichen Leben dazu, dass sie die Möglichkeit haben, politische Partizipation zu haben. Also das heißt, man darf wählen gehen, man darf sich politisch einbringen in die Gestaltung des Landes, wo man lebt. Für manche ist Frieden Zugang zu Bildung, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung, eine Arbeit zu haben oder zu finden, ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen zu haben und so weiter und so fort. Und wenn wir gerade zum Beispiel in den Iran schauen oder nach China schauen, dann sehen wir Menschen, die dafür auf die Straße gehen und sogar ihre Freiheit und ihr Leben dafür riskieren, was deutlich macht, wie wichtig diese ganzen Aspekte des Friedens sind, wie wichtig das für die Menschen ist und wie sehr sie sich für sich selbst, aber auch für die Generationen, die nach ihnen kommen, Frieden wünschen. In der Forschung spricht man bei Frieden auch von einem Transformationsprozess. Das bedeutet, Frieden ist nicht einfach von heute auf morgen da. Das ist ein Prozess, ein Wandel, der stattfinden muss von einer gewaltsamen Konfliktaustragung zu einem zivilen, das heißt menschlichen Umgang, der stabilen Frieden herstellen kann und auch die Friedensgefährdung identifizieren soll. Frieden ist also nicht von heute auf morgen einfach da. Er muss auch irgendwo gelernt werden. Und jemand, der ja sogar im politikwissenschaftlichen Feld mit dem Versuch, Frieden zu definieren, genannt wird, ist Augustinus. Augustinus ist einer der sogenannten Kirchenväter. Er lebte circa 400 nach Christus. Und er sagte, dass Frieden ein jenseitiger, ewiger und letztgültiger Zustand ist, in den die Menschen nach dem Tod eintreten. Laut ihm ist der wirkliche Friede, also der Frieden hier auf Erden, der im Hier und Jetzt, lediglich ein Abbild eines göttlichen Friedensreiches. Deshalb ist der Frieden hier stets mit Mängeln behaftet und nur von relativer kurzer Dauer. Er sagt also so etwas wie, Weltfrieden ist nur schwer bis gar nicht möglich. Auf der anderen Seite stellte Augustinus aber die christliche Liebesordnung, wie er es genannt hat, also die Art, wie Christen miteinander umgehen sollen, der damaligen rechtlichen Macht- und Herrschaftsordnung der Römer gegenüber und sah den Frieden auch trotz dessen, dass er nur in Gottes Reich möglich ist, sah er den Frieden auch als Ergebnis der Hinwendung zu Gott. Das heißt, irgendwie ist es doch möglich, dass ein bisschen Frieden aus der Ewigkeit zu uns schwappt. Dennoch bleibt der ewige Friede dem Reich Gottes vorbehalten. Wie gesagt, Augustinus hat circa 400 nach Christus gelebt und wir wissen aus der Geschichte, dass danach sehr viele Kriege und Auseinandersetzungen folgten. Demnach hat seine Einschätzung scheinbar gestimmt. Und ja, wir leben in dieser gefallenen Welt, wo der so oft gewünschte Weltfrieden in sehr weiter Ferne ist und vermutlich nicht erreicht werden wird, weil wir Menschen eben Menschen sind und Dinge wie Globalisierung, die Verteilung von Macht und alle möglichen anderen Dinge derartig komplex sind, dass ich keine Ahnung habe, wie man da jemals Weltfrieden herstellen soll. Sorry, ist jetzt irgendwie eine schlechte Nachricht für den Sonntagmorgen. Ich weiß, ich hoffe, wir kommen noch ein bisschen positiver daraus. Ja, kleiner Lichtblick von Augustinus. Trotzdem können wir mit der Hinwendung zu Gott ein bisschen von diesem Frieden, der in seinem ewigen Reich herrscht, hier erleben und weitergeben. Denn dieses Reich fängt hier mit dir und mir schon an. Weil wir ja gerade in der Adventszeit sind, möchten wir natürlich, ich schließe euch jetzt einfach mal mit ein, frag euch nicht, möchten wir natürlich auch mal in die Weihnachtsgeschichte schauen. Welche Rolle spielt denn der Frieden hier? Lukas 2. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher der Christus ist, der Herr in der Stadt Davids. Ich vermute, dass ihr das alle schon mal gehört habt. Der Engel verkündete hier die Geburt des Erlösers, und es geht noch ein bisschen weiter. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Es besteht also eine Verbindung zwischen der Geburt Jesu und Frieden. Auch in den Prophezeiungen im Alten Testament wird eine Verbindung zwischen diesem Erlöser, der kommen soll, und Frieden hergestellt. Im Buch Jesaja in Kapitel 9, Vers 5 heißt es: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament steht der Messias, der Erlöser, in Verbindung mit Frieden. Wenn wir an die Gegenwart oder auch an fast jede beliebige Zeit in der Geschichte denken, dann ist Frieden da nicht unbedingt das, was da vordergründig passierte. Kriege und innere Unruhen waren schon immer Teil der Menschheitsgeschichte. Dauerhafter Frieden auf der ganzen Welt wurde nie erreicht. Und auch in der Gegenwart existiert er nicht. Warum wird Jesus dann der Friedefürst oder auch der Prinz des Friedens genannt? Warum sprechen die Engel von Frieden, als sie Gott bei der Geburt Jesu lobten? Das hebräische Wort für Frieden, Shalom, wird im Alten Testament am häufigsten als Wort für Frieden verwendet. Teilweise wird es in der Bibel verwendet, um, wie schon am Anfang gesagt, Frieden, also als eine Abwesenheit von Krieg, zu beschreiben. Neben dieser Beschreibung gibt es aber noch andere Bedeutungen. Die ursprüngliche Bedeutung von Shalom bezieht sich darauf, wohlauf oder zufrieden zu sein. Das umfasst sowohl die Ausgewogenheit, das Wohlbefinden, Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand, Zufriedenheit, Ruhe, Harmonie, Seelenfrieden, wie auch ein angst- und stressfreies Leben. Es bezieht sich genauso auf die zwischenmenschlichen Freundschaften, Beziehungen, wie auch auf den Frieden und die Freundschaft, die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das im Neuen Testament am häufigsten verwendete griechische Wort für Frieden, was ich nicht aussprechen kann und ich das deshalb auch nicht sagen werde, vielleicht weiß Thomas das später, beschreibt auch häufig so etwas wie Sicherheit, Wohlstand, Harmonie, guten Willen zwischen den Menschen. Es bezieht sich auch auf den zufriedenen Zustand einer Seele, die von ihrer Erlösung überzeugt ist. Der Friede, von dem in Gottes Wort so oft gesprochen wird und mit dem Jesus in Verbindung steht, ist also auch auf das körperliche, seelische und geistige Wohlbefinden des einzelnen Menschen bezogen. Nur wie entsteht denn jetzt diese Ausgeglichenheit, dieser Shalom in meinem bzw. in deinem Leben? Ich habe es am Anfang schon ja so angedeutet, wir leben in einer herausfordernden Zeit. Und vermutlich hat man das auch schon zu vielen anderen Zeiten gesagt auf dieser Welt. Aber wir gehen jetzt mal vom Heute aus. Ich bin aktiv auf Social Media und bin neulich bei Instagram über ein paar Zahlen gestolpert. Die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Das sind die Themen, über die sich die 14- bis 29-Jährigen aktuell am meisten Sorgen machen. Und ich vermute, dass man diese Altersspanne auch noch etwas erweitern könnte. Das heißt, auch bei älteren Altersgruppen würden ähnliche Antworten, denke ich, dabei rauskommen. Aber bei dieser Befragung ging es eben um diese Altersspanne. Inflation, Krieg in Europa, Klimawandel, Wirtschaftskrise, Knappheit von Energie. Und neben diesen Top 5 wurden auch noch andere Themen genannt. Diese Zahlen stammen aus einer Befragung, die heißt Jugend in Deutschland und die wird alle 6 Monate durchgeführt. Und trotz der Verbesserung der Corona-Lage hat die Zuversicht der Befragten nicht zugenommen. Die Befragten gehen davon aus, dass die Wohlstandsjahre vorbei sind, weil Lebensqualität, die wirtschaftliche Lage, der gesellschaftliche Zusammenhalt und die politischen Verhältnisse als deutlich schlechter empfunden werden als noch vor 6 Monaten. Eine weitere besorgniserregende Erkenntnis aus der Studie ist, dass unter den Eindrücken von Pandemie, Inflation und Krieg auch die mentale Gesundheit leidet. Jeder vierte Befragte gibt an, mit seiner psychischen Gesundheit unzufrieden zu sein. 16% gaben an, dass sie sich hilflos fühlen. Zusammenfassend sagten die Studienautoren, bei einer erschreckend großen Minderheit haben sich die psychischen Sorgen verfestigt und verdichtet, sodass dringende Unterstützung notwendig ist. Es sei nicht zu übersehen, bei vielen jungen Menschen seien die Kräfte der psychischen Abwehr verbraucht und die Risikofaktoren mehrten sich. Sie werten das als ein dringendes Warnsignal. Jetzt fragt ihr euch, worauf will sie damit hinaus? Das ist ja einfach der krasseste Downer überhaupt. Hat mich auch echt runtergezogen, als ich diesen Artikel gelesen habe. Genau, worauf will ich damit hinaus? Ich möchte euch versuchen, damit reinzunehmen. Ich werde heute meine Komfortzone verlassen und was malen. Bitte seid gnädig. Ich kann das nicht so gut, ich mache es trotzdem. Was ist das? Okay, gut. Erste Hürde geschafft. Es ist ein Haus, richtig. Gut. Was hat es mit diesem Haus auf sich? Wir haben vor, weiß ich gar nicht, 3 Jahren oder so, mal eine Teenfreizeit geplant, die es nie gegeben hat. Und da hatten wir uns überlegt, das Thema Lebenshaus, Lifehaus zu nennen. Und wir wollten gerne so verschiedene Räume einrichten. Also jeden Tag wird ein anderer Raum beleuchtet, der einen anderen Lebensbereich beschreibt. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme dieses Bild wenigstens heute mal mit rein, dann ist dieser Gedanke nicht ganz verschwendet gewesen. Das hier ist also dein Lebenshaus. Kommen wir zurück zu diesen Punkten, die ich gerade aus der Umfrage genannt habe. Ja, diese Sorgen, diese Zukunftsängste, das sind nur ein paar Faktoren, Sorgen, Gedanken, die den inneren Frieden oder das geistige Wohlbefinden stören können. Ich will damit nicht sagen, dass die unbegründet sind, die sind sehr wohlbegründet. Ja? Also diese Zukunftsängste, das hat sich ja niemand ausgedacht, die Dinge sind ja wirklich da. Bei dir können es aber noch ganz andere Dinge sein, das sollen nur Beispiele sein. Es können noch viele andere Dinge sein, die dein inneres Wohlbefinden ins Chaos bringen, in die Unruhe bringen, die dir Sorgen bereiten, die einfach diesen Shalom gefährden, die dir deinen Frieden nehmen und wo du dich vielleicht auch ein bisschen hilflos fühlst. Und ich versuche jetzt hier mal so ein bisschen Chaos in dein Haus zu malen. Sorry. Aber so, noch ein bisschen schwarz. Ja, also hier ist alles. Bild, Chaos, Sorgen, kein Shalom. Und was ich schwierig finde an diesem Zustand, diesem chaotischen, wilden Zustand in meinem Inneren, das kann mir niemand ansehen. Ja, also ich komme heute Morgen hier in den Gottesdienst, jemand fragt mich, wie geht's dir? Ich sage, gut, danke. Und keiner hat gemerkt, dass da vielleicht doch irgendwie was in mir rumort. Das heißt, die Fassade sieht gut aus, stabil, da in dem Haus wird es sicherlich auch so aussehen wie außen. Und ich glaube, ich will euch nicht zu nahe treten, aber besonders in christlichen Kreisen ist das manchmal doch irgendwie weiter verbreitet, dass man versucht, nach außen hin das irgendwie gut aussehen zu lassen. Man will ja nicht unangenehm auffallen. Wie würde dein Haus aussehen? Ist auch eine ganz gute Übung, also wenn ihr ein bisschen auch kreativer seid, dann könntet ihr das zu Hause auch nochmal für euch überlegen. Wie sieht mein Lebenshaus aus? Könnt das mal aufmalen und mal euch Gedanken machen, wie das aussehen könnte. Gibt es in deinem Leben ein Thema oder Themen, die alles beherrschen? Themen, die irgendwie alles durcheinander bringen, die Chaos produzieren? Das Problem, was ich auch sehe bei diesem inneren Chaos, dieser Unruhe, die da herrscht, dass das früher oder später auch nach außen dringt. Also alles, was da drin so verrückt und durcheinander geht, das kommt früher oder später raus. Und dann leide nicht nur ich darunter, sondern dann leiden gleich alle anderen mit. Ja? und meine Beziehungen leiden darunter und ich habe das nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Wie wir bei der Befragung von Jugend in Deutschland gehört haben, ist psychische Abwehr eine wichtige Kompetenz in der heutigen Zeit. Ein anderes Wort dafür ist auch innere Resilienz. Eine psychische Widerstandsfähigkeit oder Widerstandskraft, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Eine weitere Herausforderung, finde ich, der heutigen Zeit ist, und damit auch für unsere innere Resilienz, unsere Widerstandskraft ist, dass es schwer ist, diese klaren Grenzen zu ziehen. Also was ist das Innen und was ist das Außen? Also müsste das Haus eigentlich vielleicht eher so aussehen. Das ist jetzt ein bisschen kleineres Haus als das andere. Ja, unfallfrei ein zweites Haus gemalt. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie nicht mehr so ganz eindeutig. Und vieles von da drin kommt nach draußen und von draußen kommt nach drin und man weiß irgendwie gar nicht mehr so richtig, was ist jetzt eigentlich von wo. Und neben den zuvor genannten Themen gibt es viele Dinge, die wir selbst oder gar nicht, die wir selbst gar nicht oder wenig nur beeinflussen können. Also wir werden täglich mit massig Informationen überflutet. Es gibt keine Grenzen. Das Handy reicht buchstäblich bis ins Schlafzimmer. Ja? Das Erste, was wir morgens tun, ist lesen, was ist in der Ukraine passiert, was hat Trump jetzt wieder gemacht, was passiert bei Twitter, alles Mögliche, tausende Informationen. Ich habe die sozialen Medien angesprochen, auch hier oder auch normale Medien wie Fernsehen, Streaming, was auch immer, Werbung. Alles versucht irgendwie mit deinem Inneren zu spielen, dein Inneres aufzuwühlen. Sie geben dir vor, was du brauchst, wovor du Angst haben solltest. Und also soziale Medien haben auch harmlose und gute Anteile, ja, das will ich gar nicht in Frage stellen. Sie sind wichtig, um Informationen weiterzugeben, wichtig auch zum Beispiel für Aktivismus oder einfach für einen Austausch zwischen Menschen. Trotzdem besteht die Gefahr, dass sie mit deiner Aufmerksamkeit spielen, mit deinen Sehnsüchten. Sie sagen dir, was du unbedingt brauchst oder wie du sein solltest, wie du aussehen solltest. Und wir können nicht mehr so richtig selbst bestimmen, weil wir so voll sind mit Kram, ja, einfach vollgestopft, das ganze Haus. Und das, was da von außen in uns reinwirkt, diese, ich habe es jetzt hier mal blau und die blauen Pfeile, die können dein Inneres ja, regelrecht beherrschen. Du sollst das begehren, du sollst dir das und das vorstellen, vor dem sollst du Angst haben, das sollst du wollen. Und man wird zu so einer, ja, zu so einer schwammigen Person. Also man erkennt nicht mehr, was kommt denn jetzt aus dem Innern von der Person, von mir selbst? Was ist denn meine Gedanken, was ist meins und was ist von außen da so reingepresst worden? Wie würde dein Lebenshaus aussehen? Ich mache jetzt nochmal ein neues Haus. Jetzt ist die Frage, wie würde denn ein anderes Leben aussehen? Also nicht so ein schwammiges Wischiwaschi, was ist draußen, was ist drin, Haus oder Leben. Im Römerbrief spricht Paulus auch über das Innen. Er redet darüber, wie es wäre, wenn Gott in uns herrschen würde. Wenn Gottes Reich in uns wäre. Wir lesen das in Römer 14, die Verse 17 und 18. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ist ja erstmal schade, aber steht da so. Sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Was meint er mit, es ist nicht Essen und Trinken? Es geht nicht nur darum, dass es dir, ich sag's mal, gut geht, dass du dir etwas gönnst. Sondern er sagt Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und interessanterweise sagt er auch, Vers 18, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Das heißt also, wenn Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist in dir herrschen, dann hat das sogar Auswirkungen auf dein Außen, also auf deine Beziehungen. Wenn wir uns mal diese drei Begriffe anschauen, Gerechtigkeit, Friede und Freude, dann würde ich Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang mal so interpretieren, dass da in dir eine gewisse Stimmigkeit ist. Da passt alles, es ist alles an seinem Platz, es ist eine Ordnung da. Und Friede und Freude, da ist eine innere Fülle. Was für eine schöne Vorstellung von einem Innen. Wie schön es ist, wenn ein Innen stimmig ist, wenn es voll Freude und Friede ist. In einem anderen Brief an die Kolosser schreibt Paulus etwas Ähnliches. Kolosser 3, Vers 15, da sagt er, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. In unseren Herzen soll der Friede Christi herrschen. Was Paulus hier schreibt, ist, dass in unserem Leben nicht zuerst die Sorgen, die Ängste und Nöte herrschen sollen, sondern der Frieden, der Shalom. Und das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, ich frage sie dich trotzdem. Hast du Frieden? In Israel auf Hebräisch fragt man nicht, wie geht's dir, sondern man fragt, Maschlamcha. Wie ist dein Frieden? Das ist eine sehr gute Frage. Denn wenn wir nochmal daran zurückdenken, was diesen Shalom alles einbezieht, dann ist es auch eine sehr umfassende Frage. Wie ist dein Frieden? Ich möchte mit euch drei Punkte durchgehen, wie das in deinem Lebenshaus aussehen könnte. Wie können wir diesen Frieden, mit dem Jesus in meinem Herzen regieren lassen möchte, wie kann der entstehen? Als ersten Punkt möchte ich was wieder aufgreifen. Könnt ihr euch noch, Thomas wird es wahrscheinlich vielleicht sogar wissen, könnt ihr euch noch an die Jahreslosung 2019 erinnern? Okay, ist fies, aber okay, das Stichwort ist Frieden. Nein? Richtig. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich schreibe das hier mal auf. Hier drunter. Jetzt auch noch schreiben, ne? Suche Frieden. Ja, habe ich richtig geschrieben. Gut. In der Hoffnung für alle steht auch, setzt euch unermüdlich für den Frieden ein. Also der Frieden soll herrschen, sucht den Frieden als erstes. Ich male den mal hier in Rot in das Haus rein. Wie wäre es, bevor du etwas tust, dass du als erstes nach dem Frieden suchst? Sozusagen der erste Punkt auf deiner To-Do-Liste. Ich muss erst den Frieden suchen, darüber nachdenken, was den Frieden in meinem Herzen gefährdet oder gefährden könnte, was rauft mir gerade den Frieden und natürlich auch, was bringt dir Frieden? Was musst du tun, damit du aus dem Frieden leben kannst und Frieden dein Ziel ist und bleibt? Es ist deine Aufgabe, den Frieden zu suchen. Suche den Frieden und jage ihm nach. Das heißt aber auch, natürlich, wenn es deine Aufgabe ist, du bist dafür verantwortlich. Wir haben vorhin über diese schwammigen, stricheligen Grenzen gesprochen. Dass es schwer ist zu erkennen, was von innen und was von außen kommt. Es gibt ja keine inneren Grenzen. Und das war für mich auch ein wichtiger Prozess in meinem Erwachsenwerden, ich erinnere mich da sehr gut dran, es war so späte Teenagerzeit, wo man dann irgendwann, geht einem ein Licht auf und denkt, das ist ja irgendwie alles gar nicht immer so, wie die mir das hier erklären. Und nicht jeder tut das, was er sagt. Manchmal, weil er es nicht will, vielleicht aber auch, weil er es nicht kann, aus unterschiedlichen Gründen. Aber es war etwas, was ich lernen musste und mir dann zu überlegen, was glaube ich eigentlich selber? Was denke ich, was sind meine Grenzen? Wer bin ich? Was denke ich? Was glaube ich? Und Grenzen haben ja manchmal so eine schlechte, bringen so einen schlechten Beigeschmack manchmal mit, wenn man jetzt über Grenzen spricht. In dem Fall sind Grenzen aber was Gutes, ja? Weil wenn keine Grenzen da sind, kannst du auch nicht entscheiden, wen du reinlassen möchtest und wen nicht oder was nicht. Das heißt, du brauchst Grenzen, du musst wissen, in welchen Grenzen du dich bewegst, um Frieden bewahren zu können. Und um die musst du kämpfen, du bist dafür verantwortlich. Also, erster Punkt, suche den Frieden. Wir kommen zu einem zweiten Punkt. Und das ist ein recht kurzer Punkt, aber ich finde, es ist ein sehr wichtiger Punkt. Bis hier klingt das jetzt irgendwie noch ja, recht angenehm, vielleicht auch vielleicht einfach. Alles klar, ich suche den Frieden einfach und dann wird Gottes Reich in mein Herz kommen. Es gab mal einen Mann im Neuen Testament, der war sehr schlau, das war ein Lehrer. Und der wollte von Jesus wissen, wie funktioniert das denn jetzt mit dem Reich Gottes? Also, wie komme ich da jetzt rein? Was muss ich machen? Gib mir eine To-Do-Liste, Checkliste, was auch immer. Ich mach's und dann ist das abgehakt. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Geschichte nachlesen. Die findet ihr in Johannes 3. Da geht es um Nikodemus. Also der hat sich wahrscheinlich gedacht, Jesus gibt ihm jetzt irgendein Buch oder irgendwas zu lesen und dann ist er schlauer, noch schlauer, als er eh schon ist und dann klappt das schon. Aber Jesus sagt zu ihm, wenn du das wirklich willst, dann brauchst du einen kompletten Neustart. Alles auf Null, du musst neu anfangen, du musst neu geboren werden. Du musst alles aufgeben, dein altes Leben hinter dir lassen, fang neu an. Und wir haben vorhin über die Dinge gesprochen, die in deinem Herzen sind und darüber, wie sie herrschen können und wie sie Chaos anrichten können. Und das Problem ist ja, also irgendwas herrscht ja immer in deinem Herzen. Und unter Umständen ist es eben Chaos. Der Frieden von Gott herrscht nicht automatisch in deinem Herzen. Wie Jesus zu Nikodemus sagt, du musst dich entscheiden, neu anzufangen. Erinnern wir uns nochmal an den Vers aus Kolosser. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Das passiert nicht automatisch, wie schon gesagt. Am Ende entscheidest du, wer in deinem Herzen regieren darf, wer deine Aufmerksamkeit bekommt. Und das wiederum entscheidet darüber, ob in deinem Herzen Frieden ist oder nicht. Also das Zweite ist eine Frage. Wer ist deine Nummer eins? Kommen wir zu einem dritten Punkt. Was ich jetzt ein bisschen ausgeklammert habe, ist, dass es natürlich gute Gründe geben könnte, warum du nicht gerne in dein Innen schaust. Vielleicht hast du da ein paar Dinge, Baustellen, Ecken, über die du nicht reden möchtest und wo du auch keinen ranlassen möchtest. Vielleicht hast du innerlich den einen oder anderen Raum einfach zugesperrt. Der ist zu, den gibt es nicht mehr. Und du machst irgendwie so weiter. Eigentlich lässt du niemanden daran. Und so eine Geschichte hören wir auch von Jesus nach Ostern. Ist jetzt vielleicht ein komischer Zeitpunkt, über Ostern zu sprechen. Ich mache es trotzdem. Es gab einen Jünger, der das nicht glauben konnte. Der konnte dieses nicht glauben, die Story mit der Auferstehung. Er hat gesagt, es tut mir leid, Leute, aber ich habe es ja gesehen. Der ist da gestorben am Kreuz. Jesus lebt nicht mehr. Das kann nicht sein. Dieser Jünger war Thomas, wurde auch der Zweifler genannt. Thomas hat gezweifelt. Und er hat dann sich überlegt, okay, wenn ich das glauben soll, dann nur unter einer Bedingung. Ich möchte ihn berühren. Ich möchte Jesus berühren. Ich möchte seine Wunden sehen und ich möchte ihn anfassen. Und ein paar Tage später waren die Jünger zusammen versammelt in einem Raum und sie saßen da und sie hatten auch irgendwie Angst, weil sie nicht so richtig wussten, was ist hier eigentlich los, was passiert hier gerade. Und Thomas war auch unter ihnen. Und wie gesagt, Thomas hat sich überlegt, wenn ich das glauben soll, dann muss ich ihn selber sehen, ich muss es fühlen, anders geht es nicht. Und dann heißt es, dass Jesus auf einmal mitten in diesem Raum erscheint. Wenn ihr das nochmal lesen wollt, steht in Johannes 20 die Geschichte. Jesus erscheint mitten unter ihnen. Wisst ihr, Gott ist der Einzige, der innerhalb geschlossener Räume erscheinen kann. Auch innerhalb deiner inneren geschlossenen Räume. Und das Coole bei Jesus ist, er macht Thomas keine Vorwürfe, dass er gezweifelt hat. Er hat gesagt, ja, dann halt nicht, ne? Selber schuld. Wenn du zweifelst, du Kleingläubiger, dann eben nicht. Vielmehr hat Jesus auf diese Zweifel reagiert. Und vielleicht hatte Thomas ja gute Gründe. Wir wissen gar nicht, woher das kommt, seine Unsicherheit. Vielleicht hatte er gute Gründe zu zweifeln. Wir wissen nicht genau, was ihn beschäftigt hat. Und Jesus erscheint mitten in diesem geschlossenen Raum, um Thomas seine Wunden zu zeigen. Und er sagt, Friede sei mit euch. Er bringt den Frieden. Und dann macht Jesus was Interessantes, das nämlich, was Thomas sich gar gewünscht hat. Er lädt Thomas ein, seine Wunden zu berühren. Könnte man sich jetzt fragen, ja, warum macht er das denn überhaupt? Ich meine, wer will denn seine Wunden berührt haben? Ist ja irgendwie unangenehm. Weitere interessante Frage, auf die ich jetzt nicht so weiter eingehen würde, aber so zum Nachdenken, warum hat Jesus die Wunden eigentlich noch? Irgendwie ist das ja auch merkwürdig. Jesus lädt ihn ein, seine Wunden zu berühren. Warum macht er das? Unsere Wunden wollen wir eigentlich niemandem zeigen. Ist ja auch irgendwie ein bisschen mit Gefahren verbunden, sich da so verletzlich zu machen. Aber auf der anderen Seite, wie wäre es, wenn jemand mit Verständnis auf deine Wunden reagieren würde? Deine Wunden sind vielleicht dein größter Schmerz, aber auch dein größter Schatz. Nur durch unsere Wunden sind wir berührbar. Mit Thomas passierte in dem Moment etwas, als er Jesus sah und seine Wunden berühren konnte. Er kann auf einmal zulassen, dass Jesus in die Mitte seines Herzensraums kommt. Und er sagt, mein Herr und mein Gott. Seine Zweifel werden ihm genommen und er kann Jesus als seinen Herrn annehmen. Jesus ist Herr in seinem Leben. Ich schreibe noch den dritten Punkt auf. Wunden machen berührbar. Thomas erkennt, mein Herr und mein Gott, seine Zweifel werden ihm genommen. Er kann Jesus als seinen Herrn annehmen. In Jesaja gibt es auch eine Stelle, wo es heißt, dass wir durch seine Wunden geheilt werden und Frieden finden. Manche Wunden bleiben, so wie die Wunden von Jesus zum Beispiel. Heilung heißt auch, dass wir unsere Wunden in seine Wunden legen und Frieden finden oder Frieden kommt. Und das Schöne daran ist, wenn das bei dir passiert, wenn du den Frieden gefunden hast, wenn Gott oder Jesus in deinem Herzen herrscht, dann hat das, dann strahlt das. Es hat eine Kraft, die nach außen wirkt, wie in dem Vers am Anfang. Das hat Auswirkungen auf dein Umfeld, auf dein gesamtes Leben. Es wird deine Beziehung beeinflussen, weil du in Frieden und mit Jesus im Herzen handeln kannst. Das ist das, was Gott sich für dich wünscht, dass du seinen Frieden findest und dass er in deinem Herzen regiert. Aber am Ende bleibt die Frage, die auch schon am Anfang gestellt wurde. Bist du bereit für Frieden?